die manipulierte Wahrheit und die richtige. Es handelt sich um ein Kapitel aus der Geschichte der Dialektik. Der Anlass aber ist das Buch von Robert Heiß, Wesen und Formen der Dialektik, das vor einigen Monaten im Verlag Kiepenheuer und Witsch in Köln erschienen ist. Den Autor, damit ich Ihnen, meine Damen und Herren, nun vorstelle, wen Sie in dem gleich beginnenden Gespräch hören werden, den Autor haben wir hier, so begrüße ich Herrn Professor Heiß von der Universität Freiburg. Sein Partner, sein erster Partner wird sein, Herr Professor Eugen Fink, ebenfalls von der Universität Freiburg. Aber es ist nun nicht gemeint, dass das eine eigentlich philosophische Debatte werden soll. Jeder von uns und Ihnen, meine Damen und Herren, wenn wir das Wort Dialektik hören, wir wissen, dass vieles im faktischen und politischen Leben dialektisch genannt wird. Dass also mit einem Wort Dialektik längst ein Bestandteil, könnte man sagen, ein Instrument auch im politischen Leben, also in politischen Auseinandersetzungen und Kämpfen ist. Um nun diese Seite der Sache, also dieser politischen Seite, einen Akzent zu geben, also nicht, also nun beabsichtigt wäre, dass dieser nun jetzt zu nennende Partner unphilosophisch sei, aber doch die politische Note in der Dialektik hervorheben möchte, was wir auch zu tun bemüht sein werden, sehen wir als dritten Partner hier Herrn Dr. Witsch. Nun kurz noch zwei Worte zu der Sache vorweg. Mir scheint, dass das Buch von Robert Heiß nicht etwa einfach nur in einer Weise, wie wir es gewohnt sind, die Dialektik abhandelt, sondern in dem Vorwort steht sozusagen als Anmahnung und Vorausankündigung, wir sind gewohnt, etwa von der dialektischen Theologie oder vom dialektischen Materialismus zu sprechen. Und wer so spricht oder wer das hört als diese Äußerung, muss glauben, dass es sich um theologische oder politische Begriffe handelt. Das ist aber genau nicht die Meinung des Buchs von Robert Heiß, sondern seine Meinung ist, dass die Dialektik viel mehr, als wir alle uns bewusst sind, ein allgemeines Kennzeichen unseres heutigen Denkens und Bewusstseins ist und wohl von einer bestimmt noch später als Thema auftauchenden Zeit her oder Zeitgrenze her. Und das Zweite wäre, wir haben es also mit der Wahrheit zu tun, wenn wir von Dialektik sprechen. Aber in unserem Thema, die Bezeichnung manipulierte Wahrheit, sie hat nun keineswegs nur einen negativen Charakter. So wie heute Wahrheit, auf welchen Gebieten auch immer, wissenschaftlich, politisch oder sonst wie, zu erfahren ist, muss sie, das ist jetzt die These von Herrn Heiß, manipuliert werden, muss vorweg ausprobiert, experimentiert werden. Aber, das ist jetzt, was in diesem Wort manipulieren durchaus auch liegen kann und vielleicht, Herr Heiß, in Ihrer Absicht auch ist, es kann auch sein, dass nur noch das Manipulieren bleibt von dieser Dialektik. Was ist dann die Wahrheit? Aber vielleicht, Herr Heiß, würden Sie einmal zunächst an ein paar Exempeln sagen, was überhaupt der Weg und die Erfahrung der Dialektik ist.
Ja, ich glaube, wenn ich an das anschließen darf, was Sie sagten, Herr Linkert, in der Tat, dass die Dialektik irgendwie zur Signatur unserer Zeit gehört. Dass sie das geschichtlich Einmalige unserer Zeit und einer länger währenden Periode ist. Aber dies alles ist ja noch zu besprechen und nur um einen Orientierungspunkt für die Diskussion zu geben, ist es vielleicht ganz handlich und begrifflich ganz richtig, angesichts der Tatsache, dass Dialektik ja in allen möglichen Variationen gebraucht wird, einige Grundformen, sozusagen Spielformen dessen, was man unter Dialektik begriffen hat, aufzuzählen. Und ich halte mich an ein ganz simples Schema, das sich historisch unterbauen lässt. Ich würde also etwa damit beginnen, dass ich sage, die Dialektik ist eine Erscheinung, ein Phänomen, das zum ersten Mal in der Morgenstunde unserer Kultur, in der Antike aufgetaucht ist und die Griechen in einer eigentümlichen Weise beschäftigt hat. Die Griechen stießen auf das eigentümliche Phänomen, das ihnen halb spielerisch, halb merkwürdig beunruhigend zum Bewusstsein kam, dass es gewisse Formen des Denkens gibt, in denen eine scheinbar ausgesagte Wahrheit sich selbst aufhebt. Sie erfuhren, dass die Wahrheit gleichsam mit sich selbst spielen kann, und das berühmteste dieser sogenannten Paradoxen ist ja wohl der altbekannte Satz: Ein Kreter, Epimenides, sagt, alles, was ich sage, ist gelogen. Lügt er nun oder lügt er nicht? Lügt er, dann ist nicht alles, was er sagt, gelogen, dann stimmt es nicht. Ist wirklich alles gelogen, was er sagt? Dann hat er das gelogen, dann ist es wahr. Und hier sehen wir schon den eigentümlichen Vorgang der Dialektik, die gleichsam selbstzeugend ein ums andere Mal sich selbst widerspricht. Man hat gesagt, der spielerische Geist der Griechen, aber doch wohl eine tiefe Ahnung von dem, was eines Tages in der Geschichte heraufrücken wird, hat dann die Griechen dazu getrieben, dieses merkwürdige Phänomen des sich selbst aufhebenden Logos immer wieder in neue Formen zu gießen. Eins der hübschesten Beispiele ist der paradoxe Schluss, die Dialektik von dem Sophisten und seinem Lehrer. Ein Schüler der Rhetorik, das war ja damals die Redekunst und sie war gleichermaßen wichtig in der Rechtsprechung wie in der Politik, geht zu einem Sophisten und will von ihm Unterricht in der Redekunst haben und macht mit ihm aus: Ich bezahle. Ich muss nur dann ein Honorar bezahlen, wenn ich den ersten Prozess, den ich führe, gewinne. Und nun ist der Unterricht beendet und der Schüler führt keinen Prozess. Daraufhin verklagt ihn der Lehrer auf Zahlung des Honorars. Und nun setzt jener eigentümliche Mechanismus ein, der die Wahrheit sozusagen im Fundament zerstört. Der Schüler sagt nämlich: Ausgezeichnet. Verurteilt mich der Richter zur Zahlung des Honorars, dann brauche ich nicht zu bezahlen, weil ich meinen Prozess verloren habe. Und unsere Abmachung ja war, ich muss meinen ersten Prozess gewinnen. Gewinne ich den Prozess, nun, dann brauche ich nicht zu bezahlen, weil der Richter mich ja davon freispricht. Aber der Kläger denkt ebenso. Der Kläger sagt, wenn der Richter ihn verurteilt, nun gut, dann muss er deswegen bezahlen. Und wenn er tatsächlich den Prozess gegen mich gewinnen sollte, dann hat er ja seinen ersten Prozess gewonnen und dann muss er deswegen bezahlen. Eine unentscheidbare Situation. Und das war wohl das Merkwürdige, was die Griechen aufgespürt haben, diese Tatsache, dass es in der Sprache möglich ist, unentscheidbare Situationen zu konstruieren. Das ist die erste Spielform der Dialektik. Man sieht sozusagen den leerlaufenden Apparat des dialektischen Denkens. Eine zweite Spielform ist eigentlich fast aufregender. Und sie geht durch die ganze abendländische Geschichte, sie geht und erscheint überall dort, wo es Witze gibt. Es ist leicht zu sehen, dass jeder Witz dieses merkwürdige Spiel der Selbstaufhebung eines eben Gesagten enthält. Darin liegt das Zündende, das Aufregende des Witzes. Und man kann es an jedem beliebigen, einfachen Beispiel erweisen. Ich nehme einen alten Standardwitz. Der Lehrer wird von einer männlich klingenden, sonoren Stimme angerufen, die ihm sagt: Mein Sohn Thomas kann heute nicht zur Schule kommen, er hat eine schwere Mantelentzündung. Ja, ja, sagt der Lehrer, sehr gut. Wer ist denn am Apparat? Worauf die männlich sonore Stimme sagt: Mein Vater. Hier ist das dialektische Spiel. Plötzlich enthüllt sich der tiefere Hintergrund im ausgesagten Widerspruch. Und da ist es so, als ob durch den Widerspruch, durch dieses merkwürdige Spiel etwas anderes, weitergreifendes, anzeigendes durchschimmert. Das hat wohl auch Sokrates gemeint, wenn er sagte: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Diese geheime, noch verborgene Wahrheit kommt im Volksmund zum Ausdruck, im Sprichwort, dass es ein purer Nonsens ist, im Sprichwort, einmal ist keinmal. Nun, von jeher hat man in dem Witz den Künder der Wahrheit, der verborgenen Wahrheit gefunden.
Darum, in allen politisch schwierigen Zeiten, wird der Witz plötzlich mächtig, weil durch solche Dinge hindurch das gesagt werden kann, was nicht gesagt werden darf. Hier sieht man etwas mehr vom dialektischen Vorgang, und hier fragt man sich plötzlich, steckt in der Dialektik nicht doch ein, ja, wahrheitsaufhellendes Moment. Aber diesen beiden Formen müssten wir dann die dritte korrelieren, zur Seite stellen. Es ist die moderne Form, eine Form, von der ich nur allgemein sagen will, sie taucht erst mit der Technik auf, sie wird legitimiert philosophisch durch Hegel, kaum von ihm philosophisch legitimiert, bekommt sie eine ungeheure Sprengkraft, denn wir wissen alle, dass dialektisches Denken, dialektischer Materialismus, das Kerngerippe einer politischen Welle ist, die über die halbe Welt geht. Ich glaube, mit dieser dritten Form haben wir uns auch zu beschäftigen. Aber zunächst muss unser Anliegen doch wohl das sein, schärfer zu fassen, was ist denn eigentlich Dialektik? Wie ist es möglich, dass im dialektischen Prozess, der als formales Spiel, als witziges Bonbon erscheint, dass in diesem dialektischen Spiel etwas erscheint, was, ich drücke es vorsichtig aus, allenfalls Wahrheit sein kann, die Wahrheit vorbereitet, die Wahrheit ankündigt.
Herr Heist, ich finde Ihre Charakteristik der Dialektik als eines signifikanten Phänomens des modernen Bewusstseins insofern vielleicht zu allgemein gehalten, weil die Provenienz, weil die Herkunft der Dialektik als dieses allgemeinen geistesgeschichtlichen Phänomens aus der Philosophie vielleicht in ihrer Ausführung noch unterbestimmt geblieben ist. Sie haben sich gegen den philosophischen Begriff oder gegen den eingeengten philosophischen Begriff zunächst gewandt und einen allgemeineren, lebensbedeutsamen Begriff der Dialektik charakterisiert. Ich möchte nun versuchen, umgekehrt auf den philosophischen Ursprung, den Sie mit der Dialektik des Sokrates und damit auch implizit der platonischen Dialektik hingewiesen haben, diesen philosophischen Ursprung vielleicht noch in zwei besonderen Weisen aufzuzeigen. Es war mir für mich außerordentlich interessant, dass Sie von drei Spielformen der Dialektik sprachen. Die Dialektik als eine Form des Spieles. Dabei wurde die Dialektik von einem Lebensphänomen her begriffen, das wir gewöhnlich durch Unverbindlichkeit, durch Unernst und dergleichen gekennzeichnet glauben. Und insofern liegt vielleicht in der Charakteristik des Spielhaften oder des Spielerischen eine bestimmte Kennzeichnung, die das dialektische Phänomen abzuwerten scheint. Vielleicht ist es von Ihnen gar nicht so gemeint, aber es könnte so aufgefasst werden. Sie haben dann auf Hegel hingewiesen, und wir wissen doch, dass bei Hegel der Begriff der Dialektik gerade die Notwendigkeit der Sache, die innere Erzeugung des Prozesses, des Geistes, der in der Natur, dann in den bewussten Geist und schließlich in den philosophischen, sich selbst wissenden Geist übergeht. Wir haben bei Hegel doch das, die Dialektik charakterisiert als Notwendigkeit. Nun wäre interessant, vielleicht wie Sie gerade von diesem Vorbegriff des Spiels aus die Dialektik gegen die Notwendigkeit des Denkens bei Hegel absetzen würden. Und wenn Sie vielleicht darauf kurz antworten würden, würde ich versuchen, dann den philosophischen Ursprung, wie ich ihn sehe, mal herauszustellen.
Wir sind doch einer Meinung. Ich habe diese Spielform der Dialektik nur entwickelt, weil ich sage, das ist sozusagen das erste Auftauchen. Und so oft tauchte der Wissenschaft ja etwas als spielerisch, als kurios auf, was dann plötzlich eminent wichtig wird. Ich bin auch einer Meinung mit Ihnen. Hegel ist tatsächlich der Mann, der plötzlich die Dialektik als Notwendigkeit begreift. Sein Nachfolger, um nicht zu sagen sein Nachtreter, ist Marx, der uns ad oculus demonstriert,
wie das politische Wirklichkeit ist. Unter dieser politischen Wirklichkeit leben wir unter dem Druck dieser Wirklichkeit.
Gut. Ja, noch eine Frage an beide Herren. Bis jetzt ist ja die Abhandlung der Dialektik ziemlich unernst vor sich gegangen. Und es läuft dann fast darauf hinaus, auf eine Art von trickhaftem, witzigem Verhalten. Und was ja eigentlich gedeckt wird durch den volkstümlichen Gebrauch des Wortes Dialektik, von jemand, der gut daherreden kann, von jemand, der sozusagen seine Gegner rhetorisch schnell aus dem Ring herausboxt, sagt man so daher, das ist ein geschickter Dialektiker. Man meint, es ist jemand, der mit der Wahrheit es nicht so genau nimmt und der sehr gut seine eigene Position herausarbeiten kann, aber doch eigentlich durch eine Art von Spiegelfechterei triumphiert und weniger durch den Bezug oder durch die Beziehung auf die Wahrheit, die er zum Ausdruck bringt. Aber das meinten Sie doch nicht.
Nein, ich könnte gleich hinzufügen, dass in der Mathematik erschreckendste Ereignis des 19. Jahrhunderts war, dass mitten in der Mathematik, ich brauche das nicht näher auszuführen, in einem absolut korrekten System genau solche paradoxe Strukturen auftauchten. Da wird plötzlich in der Naturwissenschaft die Dialektik ernst. Aber Sie haben vollkommen recht, der Ernst der Dialektik ist da, setzt historisch gesehen, wie Herr Fink sagt, bei Hegel ein. Indessen würde ich sagen, er setzt eigentlich schon einen Moment früher ein, nämlich bei Kant. Kant vertritt ja noch diese große Theorie, Dialektik ist Spiegelfechterei, ist die Krönung seines Systems, und er leitet diese Tatsache aber nun nicht mehr aus einem Witz ab, sondern aus dem markanten Satz, der am Anfang der Kritik der Urteilskraft steht, dem Menschen sind Fragen aufgegeben, die er Kraft der Natur seiner Vernunft stellen kann und niemals beantworten kann. Und weil dieser Widerspruch da ist, wie einmal sagt dieses Skandalon der Vernunft in einem Brief an Garve, das hätte ihn zur Kritik der reinen Vernunft geschrieben, weil dieser unlösbare Widerspruch da ist.
Das Skandalon der Vernunft, das heißt also, dass die Vernunft der Dinge nicht mächtig sein kann.
Sich selbst
oder sich nicht der Wahrheit qua Vernunft, aus Vernunft heraus bemächtigen kann.
In bestimmten Dimensionen. Weil es das gibt, gibt es etwas, was Dialektik heißt, und vor dieser Dialektik müssen wir resignieren. Das heißt, die Unbeantwortbarkeit gewisser Fragen, das, was man lateinisch so ausgedrückt hat, ich werde es niemals wissen, dies hat ihn bewogen, seine Theorie einer resignierten Dialektik zu schreiben. Aber eine Sekunde später, der historische Nachfolger Hegel stülpt Kant um. Beweist plötzlich, dass die Dialektik im Leben drin ist, dass sie Wirklichkeit ist, geschichtliche Wirklichkeit. Und Marx im nächsten Schritt legt sie uns als ein Joch auf, unter dem wir leben müssen.
Und mit der Spiegelfechterei ist es zu Ende.
Ja, aber vielleicht beginnt das Problem der Dialektik als philosophisches Problem doch weitaus früher, auch in der ernsthaften Form, wenn man so sagen will, und zwar in den zenonischen Paradoxien, die für Aristoteles noch Formen von Trugschlüssen waren, auf dem Boden der eleatischen Philosophie aber durchaus ernste Probleme sind. Und ich glaube, dass dort bei der zenonischen und dann später bei der platonischen Dialektik nur eine Form der Dialektik sich ausbildet, die ich mal kurz kennzeichnen möchte als die Seinsdialektik. Das heißt, der philosophische Versuch, die Struktur der Dinge zu bestimmen, führt notwendig zu in den Dingen selbst liegenden Widersprüchen, die in der Endlichkeit der Dinge liegen. Und eine ganz andere Form der Dialektik.
Also durch die erste, durch die fortgesetzte Ausklammerung der Täuschungen?
Nein, nicht durch die Ausklammerung der Täuschungen, würde ich sagen, sondern weil versucht wird, die Bestimmung der Einzeldinge, oder ich würde mal sagen, der Dinge in der Welt, die Strukturen dieser Dinge zu bestimmen, ohne den Blick auf das Ganze, worin die Dinge stehen, zu fassen. Jeder Versuch, die Dinge in sich selbst kategorial, also begrifflich, philosophisch zu bestimmen, führt zu Widersprüchen. Ganz klar oder ganz in einer imposanten Weise zeigt dies Plato in den beiden Dialogen, etwa im Sophistes und im Parmenides. Im Sophistes wird zum Beispiel gezeigt, dass der Begriff der Selbigkeit, den wir in jedem Ding doch mitdenken müssen, weil wir es als es selbst, als das sich selbst gleiche denken, schon der Begriff der Verschiedenheit impliziert ist, sodass das sich selbst gleiche zugleich verschieden ist.
Also die Eigentümlichkeit sozusagen eine Mehrtümlichkeit ist.
Ja, das könnte man noch verstehen, wenn dass das Ding als ein einzelnes Ding zugleich eins und vieles ist.
Ja.
Für Plato ist aber das Problem, dass das Einssein als solches zugleich verschieden ist. Diese Form der Dialektik, die Plato im Sophistes entwickelt und im Parmenides, im Dialog Parmenides vor allem, als die Dialektik von Eins und Seiend entfaltet. Diese Dialektik wird von Hegel das größte Kunstwerk der antiken Dialektik genannt. Nicht gerade der platonische Sokrates. Und ich würde nun glauben, dass diese platonische Dialektik, die bis zu Hegel geht, nur eine Form des dialektischen Denkens betrifft und es eine ganz andere Form gibt, die Kant zum ersten Mal in den Blick gebracht hat, nämlich eine Dialektik, die entsteht, wenn wir das Innerweltliche zur Totalität zu ergänzen versuchen. Alles Innerweltliche hat den Charakter des Fragmentarischen, ist endlich, ist relativ. Und das den Versuch zu machen, das umspannende Ganze, das Nicht-Endliche, das Unendliche, das Absolute mit endlichen und relativen Begriffen anzusprechen, bringt eine Problematik, eine dialektische Problematik zustande, nämlich die Unsagbarkeit, die direkte Unsagbarkeit des Umfassenden durch dasjenige, was in ihm steht. Also mit anderen Worten, die Weltganzheit kann nicht durch Begriffe, die am Innerweltlichen, am Einzelnen abgelesen werden, gefasst werden.
Also nach Kant kann dann die Welt selber als Ganzes überhaupt nicht erkannt werden.
Bei Kant tritt es auf in dem Problem des sogenannten transzendentalen Ideals, oder wie es auch lateinisch die Allheit alles Wirklichen, die Omnitudo Realitatis nennt. Die Omnitudo Realitatis nimmt er, wie Herr Heiß vorhin gesagt hat, einen notwendigen Gedanken der Vernunft, den die Vernunft aber nicht ausdenken und vor allem nicht aussprechen kann. Sobald sie versucht, dieses Ganze zu denken, kommt sie in die Gefahr, dass sie es als ein umfassendes Seiendes, gleichsam als ein großmächtiges Ding, als das Summum ens, als das höchste Seiende, oder als den Gott der Metaphysik ausspricht. Und der Gott der Metaphysik ist für Kant kein legitimer Gegenstand der Philosophie mehr.
Aber nun hat doch danach die Dialektik, ist gerade abgesehen auf das Ganze, in mehrfachem Sinn, nicht?
Nach
auf die Welt.
Behegelt gerade.
Ja, aber ich würde ja sagen, dazwischen liegt der entscheidende, wirkliche Prozess. Der wirkliche Prozess ist die Tatsache, dass sich im Übergang von der Antike zum Mittelalter die wissenschaftliche Wahrheit ändert.
Die Änderung der wissenschaftlichen Wahrheit würde ich Ihnen selbstverständlich zugestehen. Ich würde nur jetzt zunächst fragen, worin sehen Sie das Eigentümliche einer solchen Wahrheitsänderung oder eines Wesenswandels der Wahrheit? Wenn die Wahrheit sich ändert, ist das nun, wenn ich mal die Frage an Sie stellen darf, eine Änderung des Wesens der Wahrheit selbst oder eine Änderung in der menschlichen Auffassung von Wahrheit?
Ja, das würde ich schon als eine dialektische Frage selbst anziehen. Und ich will einfach zum konkreten Phänomen gehen, auf dem schließlich Kant schon fußt. Mit Beginn der Neuzeit gibt es nicht mehr die statische, ewige, unberührte Wahrheit. Jetzt taucht in der Welt der Technik die manipulierte Wahrheit auf, die getätigte Wahrheit, die noch nicht da ist, theoretisch möglich ist und durch die Technik verifiziert wird. Existent wird durch das Tun. Diese Art der betätigten Wahrheit, das ist der erste Schritt zur Dialektik.
also der hypothetisch angenommen war, hat.
Ich würde unterscheiden. Hypothesen hat es zu allen Zeiten gegeben. Hypothese im naturwissenschaftlichen Denken als eine angesetzte Wahrheit, die durch ein bestimmtes Denken und Handeln gleichzeitig experimentell zur Wahrheit wird, die gibt es erst seit dem naturwissenschaftlichen Denken. Und diese Art der betätigten Wahrheit, diese Tatsache, dass die Wahrheitsfindung sich nicht mehr darauf beschränkt, die einmal bekannten Wahrheiten zu interpretieren, aufzuzählen, zu ordnen, festzustellen, sondern dass die nun ins Werk tretende Wissenschaft neue Wahrheiten gewissermaßen erzeugt, dass die Wahrheit als Handlungseffekt des Menschen erscheint.
Dass die Wahrheit also nicht da ist, sondern dass sie erfunden werden kann und dann sogar Wahrheit ist.
Und gemacht wird in gewissen
Sinne. Aber das geht mir an, Punkt zu weit. Darf ich nochmal einen ganz groben Einwand machen, Herr Hals? Ist für diesen Prozess nun das Fortschreiten der dialektischen Technik oder die Anwendbarkeit, die zunehmende größere Anwendbarkeit des dialektischen Denkschemas verantwortlich zu machen oder einfach die Verbesserung des Instrumentariums, da sich ja der Prozess zuerst in der Naturwissenschaft
entwickelt. Das Letztere. Aber dieser Prozess führt dann in seiner Vervollkommnung zur plötzlichen Erkenntnis der Wirklichkeit der Dialektik. Dialektisch wird nicht gearbeitet, sondern das Instrumentarium wird erweitert.
Und sozusagen mit Hilfe des Instrumentariums komme ich auf den Inbegriff sozusagen des Dialektischen in den Dingen?
Nicht direkt.
Oder eine Art von...
Ich darf ganz grob ausdrücken. In dem Moment setzt das ein, was uns heute dem Wissenschaftler als Geburt mitgegeben ist. Die Wahrheit von heute ist der Irrtum von morgen. Das kannte das ganze Mittelalter und die Antike nicht. Für das Mittelalter und die Antike gibt es ewige Wahrheiten, die aristotelischen Wahrheiten. Die Neuzeit erst beginnt damit, die Wahrheit in jenen eigentümlichen Fluss, ich darf es gleich ganz spöttisch ausdrücken, zu versetzen, der uns schon fast heute an die Mode erinnert, nicht? Wie die Mode wechselt, so wechseln die Wahrheit.
Nach dem, was Sie da sagen, Herr Heiß, müsste dann doch die Wahrheit in einen ganz verdächtigen Zustand durch dieses verdächtige, verfängliche, dialektische Denken kommen. Ist die Wahrheit dann noch zu finden oder ist sie überhaupt nicht mehr zu fassen, zumindest nicht festzuhalten?
Sie kommt, ich beschränke mich zunächst auf die Tatsache, sie kommt seit der Neuzeit in diesen verdächtigen Zustand. Sehen Sie doch irgendeine praktische Wissenschaft an. Der Mediziner schwört morgen das ab, was er gestern noch getan hat, bei einer neuen Entdeckung.
Schön, das ist doch nur die Anmaßung des Mediziners, die Anmaßung des Physikers, die Anmaßung des Chemikers, der die heute erkannte Wahrheit für die absolute oder als absolute ausgibt. Nicht? Nicht wissend, dass er morgen oder andere morgen im Erkenntnisprozess durch verbesserte Instrumentarien, durch neue Blick- und Sehweisen einen ganz anderen Teil der Wahrheit erkennt.
Ja, aber das ist die Luft.
Ich wehre mich dagegen, dass der Irrtum von gestern die Wahrheit von heute ist oder die Wahrheit von heute der Irrtum von gestern war.
Aber es ist so. Aber es ist so. Das ist die Luft, in der wir heute in aller wissenschaftlichen Arbeit leben.
Das ist aber nicht Dialektik.
Es ist die Vorstufe zur Dialektik. Es ist der merkwürdige Prozess, dass die Wahrheiten wie Figuren auftreten, die abtreten, ausgewechselt werden können.
Ah, wie die Juristen sagen, sozusagen schwebend rechtswirksam.
Ja.
Nur im Moment der Diskussion enthaltend, wenn die Diskussion fortschreitend den Wahrheitsbegriff wieder auswechseln kann, dann käme ja wieder auf den Begriff der Spiegelfechterei heraus, als der dialektischen Methode.
Aber das kann doch nicht sein, dann würde doch die
so
Neuzeit
ist es auch
nicht so real sein.
Ich glaube, wenn ich Sie recht verstanden habe, heißt, denken Sie nicht nur an den Fortschrittscharakter der Wissenschaften und an die Bewegung von Teilwahrheiten zu weiterentwickelteren Wahrheiten, sondern Sie denken direkt an die Negation bisheriger Wahrheiten durch neue. Wobei die Negation auch nicht bedeutet, die Annäherung an ein Endziel, dass die absolute Wahrheit, wenn sie auch noch so weit in der Zukunft liegen mag, die Annäherung an diese absolute Wahrheit bedeutet. Vielleicht, wenn ich das mal auf meine Art ausdrücken darf, würde ich sagen, die Neuzeit ist einmal bestimmt, und Sie haben das so auch angedeutet, durch die völlige Mathematisierung der Natur. Durch den Vorrang und den Vorbildcharakter der Naturwissenschaft, und zwar der mathematischen Naturwissenschaft, die an die Stelle der morphologischen Naturkenntnis, die noch bezogen war auf unsere natürliche Leibausstattung an Erkenntnisorganen, nun eine mathematische Natur substituiert und als Zugang zu dieser mathematisiert gedachten Natur nicht einfach das unmittelbare Sehen und Vernehmen, sondern Erkenntniswerkzeuge und nicht nur das, sondern vor allem mit dem Übergang von der vorindustriellen Gesellschaft zur Industriegesellschaft eine Beschaffung von Erkenntnismaschinen, wo die Erkenntnis selbst maschinell wird. Diese Maschinenausstattung der Erkenntnis halte ich für den bedeutsamsten Zug der neuzeitlichen Wissenschaft, nämlich als jener Grundzug, in dem die Arbeit, die sonst als Leben der Banausen unterhalb der Sphäre der Wissenschaftler, die der reinen Muse lebten, bei Aristoteles entspringt ja die Philosophie und die Wissenschaften der Muse. Die Philosophie, die der Muse und die Wissenschaft, die aus der Muse entsprang, verbindet sich nun in der Neuzeit in einer sehr merkwürdigen Weise mit dem Arbeitsverfahren. Und zwar mit einem Arbeitsverfahren, das nun sich maschinell instrumentiert. Und dieses Bündnis von Arbeit und Erkenntnis, dieses ein Problem, das gerade Scheler auch in der Zeit, in der er in dieser Stadt tätig war, ja lebhaft bewegt hat, dieses Problem von Erkenntnis und Arbeit und dieses Bündnis von beidem bringt den pragmatischen Charakter der neuzeitlichen Wissenschaft zustande. Sie nimmt nicht nur hin, stellt nicht nur fest, was ist, sondern sie produziert in einer gewissen Weise mit maschinellen Erkenntnishilfen das, was für den Menschen wahr ist. Damit gewinnt die Wahrheit, würde ich sagen, einen instrumentalen Charakter. Sie wird mehr bezogen auf den Handelnden als auf den nur schauenden Menschen. Nicht mehr die Stillstellung der Seele in der Schau, etwa der kosmischen Harmonie im Anblick des gestirnten Himmels über uns oder auch der moralischen Ordnung in unserer Brust ist das Entscheidende, sondern diese ganze, gleichsam vorweg bestehende, statische Welt der Ordnungen wird fragwürdig.
Jetzt müssten Sie nur noch sagen, Herr Fink, ob das einfach Fortschritt ist oder wo darin Dialektik ist.
Die Dialektik, das dialektische Moment sehe ich darin, dass es hier nicht nur um einen Fortschritt in der Annäherung an ein fernes Wahrheitsziel geht, sondern dass hier der Prozess sich verselbstständigt. Der Prozess und die Natur dieses verselbstständigten Prozesses, die wird nun gerade in der Philosophie, in der großartigsten Form bei Hegel, als Dialektik enthüllt.
Also der Prozess ist die Wahrheit,
der Prozess,
nicht das Ergebnis.
Nicht das Ergebnis. Der Prozess, die Wahrheit gewinnt einen Geschehenscharakter. Gewinnt damit einen Charakter, der nicht nur, dass sie in der Geschichte vorkommt, sondern dass sie in sich selbst geschichtlich ist.
Also dann ist schon aus dem Grund des Fortschritts der Technik und der Naturwissenschaften in der Neuzeit die Dialektik überhaupt unausweichlich für unser Leben. Ja, weil sie im Begriff dieser dynamischen Entwicklung der Wahrheit liegt. Die Realität der Wissenschaft ist doch die, wir alle stehen vor einem Friedhof vor Wahrheiten, die gestern, vorgestern, vor 100 Jahren gegolten haben, die liegen irgendwo in der Ecke, in der Rümpelkammer der betreffenden Wissenschaft. Das, was wahr ist, ist das Letzte. Und das hat es für frühere Zeiten nicht gegeben. Und von hier ist ja unmittelbar der Übergang zu Hegel und zu Marx.
Ich würde meinen, in den früheren Zeiten war das Verhältnis des Menschen zu der umgebenden Wirklichkeit ein statisches. Und es drückt sich auch darin aus, dass diese früheren Gesellschaftsformen mehr oder weniger geschlossene Gesellschaften waren. Geschlossene Gesellschaften, gebunden in einem volkshaften Gemeingeist und nur das Moment der Reflexion in sich hatten als Aufklärung.
Ja,
und gut, als Emanzipation.
Genau darauf wollte ich nämlich noch zurückkommen. Das wiederum bedarf ich dazu nicht der Dialektik.
Von Lessing stammt bereits das Wort, dass das Suchen nach der Wahrheit, das Eigentümliche der Wahrheit sei, nicht die Wahrheit selbst, die ihm oder dem Menschen, wie er dann sich verallgemeinert hatte, sowieso verschlossen sei.
Ja, aber ich brauche Lessing ist ein Moderner, nicht? Im Grunde beginnt diese Einsicht schon bei Descartes.
Also noch früher.
Ja, es ist eben der neuzeitliche Mensch taucht auf in dem Moment, als er erfährt, die Wahrheit ist selbst. Die Wahrheit als substanzielle Wahrheit ist eine Vergänglichkeit. Aber wenn wir da in diesem Punkt etwas einig sind, auch vielleicht nur notdürftig einig sind, würde ich ja doch sagen, man sollte etwas schärfer zugreifen und genauer dem auf die Finger sehen, was ja nun angesichts dieses Phänomens bei Hegel plötzlich zu einer Methodologie entwickelt wird und dann bei Marx zu einer politischen Wirklichkeit. Was geht da vor sich?
Also jedenfalls, Hegel greift nicht an der Erfahrung der Natur an, oder?
Nein.
Eben. Er hat also diese Vorstellung von Wahrheit, die im Prozess und als Prozess zu erfahren ist, nicht von der Natur, sondern von der Geschichte.
Von der Geschichte, nicht?
Und wie verfährt er da?
Da erfährt er, was ein Historiker früherer Zeiten eben nicht erlebt hat. Er sieht dieses merkwürdige Spiel, das er dann auf diese lächerlich einfache Formel bringt. In einer Zeit ist wahr, was in der nächsten geleugnet wird, im Gegenschlag kommt die nächste Wahrheit und dann kommt die Synthese, die dritte Wahrheit, die gleichsam die beiden vorhergehenden aufhebt. Er entwickelt es unmittelbar aus seiner Geschichte, die Französische Revolution, dann plötzlich die Liquidation der Revolution durch Napoleon, Wiederkehr der Monarchie, dann Aufhebung beider. Einfach aus der unmittelbaren geschichtlichen Erfahrung, aus der Tatsache, die Stahl so großartig ausgedrückt hat, die Revolution ist eingezogen in die Weltgeschichte und wird nicht mehr aus ihr weggehen. Bisher gab es Aufstände, aber es gab keine Revolution. Wir treten ein in ein neues Zeitalter der dynamischen Geschichte. Zum ersten Mal macht Hegel diese Erfahrung und da sieht er den Ernst der Dialektik.
Den Ernst, aber er sieht nicht in der Revolution die Wahrheit. Das
Nein.
hat Hegel nicht getan. Nein. Sondern
eine Teilwahrheit.
Eine Teilwahrheit. Und er ist auf ein Ganzes aus, in einer Weise, wie es bisher ganz mit anderen ewigen Wahrheiten schon früher geschehen war, aber jetzt ein Ganzes, das nur als Ablauf ein Ganzes ist, oder?
Ein Ganzes, das nur als Prozess existiert.
Ich wage mich nicht gegen die Autorität Hegels aufzulehnen, Herr Hals. Aber auch das kommt mir sehr nominalistisch vor. Nämlich jede Geschichte betrachten, dialektisch oder nicht dialektisch, zeigt dem objektiven Betrachter das Auf und Ab der Dinge, das als werden bestimmter Lebens- und Geschichtsformen, das sich herausbilden neuer Geschichtsformen, also Gesellschaftsformen im Schoße der Alten, durch revolutionäre Akte, durch Veränderung in der Gesellschaft, durch Veränderung in der Produktionsweisen, durch Fortschreiten, allein in der Ackerbautechnik und so weiter und so weiter, und das Selbstverständliche sich daraus bilden von neuen Formen. Wenn ich das nun sozusagen zum Schema der Dialektik mache, der Hegelchen, dann begehe ich doch nicht anders als für eine Benennung. Vielleicht etwas, was ohne das zu erkennen, erkennbar und sich ständig und täglich in allen Verhältnissen des Menschen und des menschlichen Denkens demonstriert. Ne?
Ja, aber zu keinen Zeiten war doch wohl die Dynamik so, muss wieder zum Witz greifen. Sie kennen doch die schöne Geschichte von Nationalsozialismus, von dem Mann, der verhaftet wurde, weil er erklärt hatte, er sympathisiere mit Stalin. Dann kommt kurz danach die Zeit, wo Hitler den Pakt mit Stalin macht, er wird aus dem Gefängnis entlassen und um sich gleich zu salvieren, schreit er nieder mit Stalin. Nicht? Nun ist er wieder verkehrt, dann wird er wieder ins KZ gesteckt. Lauter solche Witze zeigen ja doch diese eminente Dynamik, die es in der früheren Zeit in der Form nicht gegeben hat.
Ich würde die Dynamik vielleicht auf die Formel zu bringen versuchen. Während es, solange die Welt steht, einen Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse gab, aber oder Umstürze, auch langsame Bewegungen, aber immer wieder Bewegungen, die das Ziel hatten, einen neuen Staat, also einen neuen Status, eine neue Beständigkeit der menschlichen Formen zu produzieren, sind wir vielleicht in der Neuzeit in die Epoche eingetreten der Liquidation aller statischen Verhältnisse. Das heißt, Liquidation nicht nur im Sinne der Beseitigung, sondern der Verflüssigung. Die Verflüssigung, das heißt der Prozesscharakter der menschlichen Welt, tritt jetzt in einer Weise hervor, wie er in früheren Zeiten nicht hervortreten konnte. Dort war
Warum konnte er nicht hervortreten? Weil es die manipulierte Wahrheit nicht gab.
Ja, aber ich meine, in der früheren Zeiten war es die Wortführer des allgemeinen Geistes, die Genien der Menschheit, die Gesetzgeber, die großen, sagen wir, Führer der Völker, die die Lebensformen stifteten und als Gestiftete dann mit einem bestimmten, sagen wir, religiösen oder sonstigen Tabu belegten. Dieser Charakter tabuierter und damit zur Beständigkeit gebrachter Lebensformen, dieser Charakter ist im Schwinden.
Ah ja, aber wo liegt denn dann für Hegel jetzt die Wahrheit? Er ist doch ebenso wie als Dialektiker auf etwas Absolutes aus. Aber da er nun die Macht des Negativen so wichtig genommen hat, ist das Negative und dessen Macht die Wahrheit, die er nun statuiert als eine ständige, wenn auch in einem Prozess immer sich nur wiederholende und immer neue auftauchende, ist das jetzt die Wahrheit? Er sucht doch auch etwas Absolutes. Jeder Dialektiker tut es doch und operiert, womit? Manipuliert und operiert mit etwas Nicht-Absolutem.
Darf ich nur Ihrer Frage ergänzend hinzufügen, dass sich die hegelische Anwendung der Dialektik immer auf das Gewesene bezieht.
Ja.
Und dass er am Gewesenen sozusagen das dialektische Schema enthüllt, dass er sich aber hütet, mit Hilfe des dialektischen Schemas die Zukunft vorauszusagen, sozusagen die endgültige oder definitive Synthese zu
machen. Da hat ihm ja Marx geholfen. Ja.
Da hat ihm der Marx sehr radikal geholfen.
Marx hat ihm den Boden unter den Füßen weggenommen, ja. Nicht?
Er hat ihn umgebracht.
Was Hegel nur sah als eine Methode, die Vergangenheit zu bewältigen, eine Wirklichkeit, die gewesen ist, hat Marx umgedreht und hat im Namen der wissenschaftlichen Dialektik hat er sich zum Propheten gemacht.
Ja, wenn ich den beiden Herren Philosophen aber so zuhöre, dann kommt mir der Gedanke, als ob der Politiker nun an Hegel geschult und die klassische Dialektik wissend, nun während er tätig ist, sozusagen politisch handelt, bereits sich vorstellt, dass er in einen Zustand der Verflüssigung geraten ist, wie das ganze Zeitalter und wir alle die Zeit und die Geschichte selbst. Und sozusagen weiß, dass er präpariert das, was nach ihm kommt. Nun sehen Sie sich bitte die Politiker an und den Zustand der Verflüssigung, den sie ausstrahlen.
Na, er tut
mehr Stabilität, als in den gegenwärtigen Momenten eine ganze Gruppe von Politikern ausstrahlen, so als ob sie definitiv und endgültig stabilisiert für alle Zeiten und Ewigkeiten ein System ausbaut und unterbaut und festmorten, hat es in den stabilsten Zeiten der Geschichte nicht gegeben.
Aha.
Und das bringt mich noch auf einen zweiten Anwand, den kann dann gleich in einem mit abgefertigt werden. Es gibt ja neben dem dialektischen Erkenntnisweg, neben dem dialektischen Methode Gewesenes anzusehen, immer die Vorstellung nach wie vor des Absoluten, das weder dialektisch erkennbar noch dialektisch bestreitbar ist. Und alle Philosophie nicht anders ist als die Ausklammerung des Irrtums auf dem Wege zur Erkenntnis des Absoluten. Also eine völlig undialektische Heranpirschen an die Wahrheit. Und dasselbe muss ich auf die Geschichte und muss ich auch auf die Politik übertragen können. Damit ich der Spiegelfechterei endgültig und definitiv den Garaus mache.
Das ist jetzt die Frage, ob dieses Stabile, was Sie eben, Herr Witsch, angedeutet haben, ob das nun das, auch das Absolute ist und da eben die Wahrheit sich von diesen tätigen, im Sinne der ursprünglichen Denkmethode der Dialektik tätigen Politikern so stabilisieren lässt, dass wir nun also wissen, dass uns nichts anderes, nichts mehr an Wechsel gelingen wird in der Zukunft. Wie ist das?
Nun, ich würde glauben, dass man zunächst mal Hegel genau definieren muss, damit wir wissen, was er wollte und meinte, und dann zu erfahren, was Marx damit verkehrt gemacht hat oder richtig gemacht hat.
Ich glaube, man kann die hegelische Dialektik auch unter der Dialektik von Zweck und Mittel sehen, wie es auch Hegel gelegentlich selber ausspricht. Die früheren Produktionen des Menschen, sagen wir gerade im sittlichen, gesellschaftlichen Raum, dort verstand sich das produzierende Leben als Mittel zu einem Zweck, nämlich zu einer festen Form. Jetzt aber beginnt meiner Meinung nach doch die Zeit, in der feste Formen, wenn sie auch noch so stark mit ideologischer Verhärtung angestrebt werden und mit neuen messianischen Pathos verklärt werden, wo solche stabilen Formen nur Mittel sind, um den endlosen Prozess am Leben zu halten.
Also sozusagen aus einer höheren Betrachtungsweise.
Ja. Und ich würde glauben, was Sie gesagt haben, also gegen die Politiker jetzt in allen Lagern meinetwegen, die sich stabilisieren.
Ich werde später spezifizieren.
Ja, Lager. Aber sagen wir mal zunächst einmal, die sich stabilisieren wollen. Die Politiker mit dieser Stabilisierungstendenz können von Hegel her betrachtet werden als Menschen oder Leute, die der inneren Notwendigkeit der Dialektik nicht genügend bewusst sind. Aber selbst bei Hegel, würde ich glauben, ist eine Form des Denkens wirksam geworden, wodurch er den dialektischen Prozess wiederum abgefangen hat, nämlich selbst in eine statische Form höherer Ordnung gebracht. Sofern für ihn die Weltgeschichte die Bewegung des absoluten Geistes ist, die Bewegung der Idee, die er auch als ein Kreis von Kreisen bezeichnet.
Also eine unendliche Bewegung.
Ja, als eine unendliche, aber in ihrer Struktur, in ihrer feststehenden Struktur erkennbar, durch den Philosophen.
Damit in ihrer feststehenden Struktur erkennbar, das heißt nur erkennbar, insoweit der Film der Wirklichkeit abgelaufen ist. Hegel hat nicht einen Moment prophetisch sein wollen. Erst Marx prophezeit dialektisch.
Denn Hegel sagt ja, die Eule, die Philosophie, die hält sich erst in der Dämmerung zum Flug. Und er wendet sich in dem Zusammenhang gerade gegen die Leute, die die Welt reformieren wollen. Ja. Gegen alle Revolutionäre, weil für ihn das Wahre der sittlichen Welt bereits erschienen ist.
Ja. Und 30 Aber Jahre später kommt ein Mann, der, um das gegen Sie zu sagen, ja doch nur, weil Hegel gelernt hat.
Ja, aber
der Einzige, den er anerkennt, Marx nämlich nicht.
Diese beiden Männer, Hegel und Marx, stimmen aber doch in einem überein. Was sie als Wahrheit suchen und was ihnen Wahrheitskriterium bei dieser Suche sein kann, ist für beide das Ganze. Warum soll Marx nicht etwas mehr Vorausblick haben können, als der nur rückblickend oder nur bis zur Gegenwart urteilende Hegel? Das wäre doch sein Verdienst.
Ja.
Das.
Ja, da liegt sich gerade
der Irrtum von gestern seine neue Wahrheit.
Ah ja.
Aber
da liegt der entscheidende methodische.
Das heißt, solche Schüler wünsche ich Ihnen, die 10 Jahre, nachdem sie bei Ihnen promoviert haben, gelernt haben, sehr tüchtig waren, dann sagen, er hat in allem recht, nur stand er völlig auf dem Kopf. Ich muss ihn erstmal auf die Füße stellen.
Ja, sicher.
Und das Ganze umdrehen und daraus aus dem, was eine Methode der Erkenntnis des Gewesenen darstellt, eine, wie wir an Hegel und den Resultaten seines Philosophierens erkennen, sehr nützliche und sehr fruchtbare Methode, nun sozusagen zu einem Vehikel. Die Schüler wünsche ich Ihnen, die 10 Jahre, nachdem sie bei Ihnen promoviert haben, gelernt haben, sehr tüchtig waren, dann sagen, er hat in allem recht, nur stand er völlig auf dem Kopf. Ich muss ihn erstmal auf die Füße stellen.
Ja, sicher.
Und das Ganze umdrehen und daraus aus dem, was eine Methode der Erkenntnis des Gewesenen darstellt, eine, wie wir an Hegel und den Resultaten seines Philosophierens erkennen, sehr nützliche und sehr fruchtbare Methode, nun sozusagen zu einem Vehikel machen, indem ich in die Zukunft hineinfahre, alles hinter mir zurücklassen und nun geradenwegs über das dialektische Schema in einen endzeitlichen Zustand des allgemeinen Glückes, das mit Summum Bonum zu bezeichnen, gerade schon Blasphemie wäre, weiter hinter zurück.
Das ist ein winziger, ganz winziger Denkfehler. Abgesehen davon, dass ich mir auch solche Schüler wünsche, ist etwas genauer der Übergang von Hegel zu Marx zu untersuchen. Es ist schon gesagt worden, Hegel hütet sich wohl, die dialektische Maschinerie in die Zukunft hinein anzuwenden. Er weiß sehr genau, er kann damit das, was ist, erklären und nicht das, was kommt.
Ja.
Er weiß, es wird so weitergehen. Es werden neue Wahrheiten kommen, neue geschichtliche Zustände, die die alten aufheben. Er geht aber nicht den Weg, den Marx geht, den winzigen Schritt. Marx sagt, weil neue Wahrheiten kommen, kann ich sie ausrechnen. Ja, ich weiß sie schon vorher. Ich kann sie nämlich konstruieren aus der gegenwärtigen Situation. Und insofern kann ich legitim das Kommende vorhersagen. Er benutzt das dialektische Schema, aber nicht so wie Hegel, um an der Wirklichkeit es zu erhärten, sondern er konstruiert eine Wirklichkeit und die beweist er aus seinem dialektischen Schema. Mit anderen Worten, er verfährt wie Münchhausen. Er zieht sich an seinem eigenen Schopf aus dem Sumpf.
Und trotzdem, Herr Heiß, da so viele seiner Prophetien wahr geworden sind oder mindestens in die Form der Macht übergegangen sind, wäre das ja vielleicht noch kein Einwand, ihn Münchhausen zu nennen. Denn insoweit stimmt doch Marx mit Hegel völlig überein und folgt auch seinem Lehrer, indem er, wie Sie es in Ihrem Buch geschrieben haben, die Wahrheit nur als einen Stellenwert akzeptiert. Ja. Nun ja, also wenn das der Fall ist, dann hat doch Marx recht gehabt. Eine solche Wirklichkeit, wie wir sie heute über einem großen Teil der Erde sehen, herzustellen oder mit
herstellen und möglich zu machen. Aber was ist das denn nun, dieser Zustand? Der Kommunismus im Sinne von Marx wäre und müsste auch heute verwirklicht widerspruchslos sein und wäre dann die Wahrheit.
Ja,
eine These.
Wieder einen Moment weiter. Lassen Sie mich mit der Naturwissenschaft operieren. Wenn wir in der heutigen Situation des Krebsproblems vor der Alternative stehen, etwa der Krebs geht zurück auf einen Erreger oder nicht, ist dann ein Widerspruch, den wir nicht klären können im Moment. Wir können daraufhin Hypothesen entwickeln. Die entwickeln wir dialektisch als Überwindung dieses Widerspruchs. Keine dieser Hypothesen wird Wahrheit, ehe wir nicht den Nachweis geführt haben. Marx steht vor der Situation der Zeit wie der Arzt vor einer Krankheit. Die Zeit ist krank, sagt übrigens auch Hegel, nicht? Der große Widerspruch der Zeit ist der zwischen Kapitalismus und Proletariat, hat ja Hegel mit genau denselben Worten gesagt.
Kranke Bewusstsein.
Das kranke Bewusstsein, das alles übernimmt er ja einfach von Hegel, nicht? Er stellt eine Hypothese auf, aber nicht als diskutierbare Hypothese, sondern als bereits vorweg erkannte Wahrheit. Und nun muss die Geschichte sich so bewegen, wie diese Wahrheit es ihm in einer geheimen Stunde prophezeit hat.
Und er überlässt seinen Nachfolgern, dass die Geschichte sich so bewegt, und sie hat es weitgehend getan.
Ja,
Herr Linford, aber doch noch etwas genauer. Der bewunderte Lehrer Hegel ist gleichzeitig auch der verabscheute oder die verabscheute Vollendung der sogenannten idealistischen Philosophie für Marx. Und aus der Dialektik wird der dialektische Materialismus. Das heißt, dass der Prozess der Geschichte ist nur noch Material in einer bestimmten Bewegung der Gesellschaft, in einem bestimmten Endziel. Aber nicht mehr ist der Prozess der Geschichte das Material des Geistes, um zu sich selbst, um zu seiner Vollendung, zu seiner Absolutheit zu gelangen. Das ist doch eine so radikale Negierung der Lehren von Hegel, dass mich immer wundert, wie man das dialektische Kunststück noch fertig bringt, beide in eins zu bringen. Nämlich Marx hätte dieselbe Denkbewegung auch vollzogen, das möchte ich behaupten, ohne das von Hegel vorgelieferte Schema.
Ja gut, ja. Marx wollte endlich ans Ende gelangen mit dieser ganzen Dialektik. Er wollte die Krönung der Dialektik erreichen. Er wollte also
aus der Reflexion in die Aktion treten.
Ja, ja, gut.
Er wollte, dass Hegel in allem und jeder Hinsicht ablehnen musste.
Er wollte also die Widersprüche, ja, das musste er ablehnen, gut, weil er ja gar nicht weitergehen wollte, aber Marx ging weiter und brauchte es nicht abzulehnen und hat auf den Widersprüchen, die zum Werden und Finden der Wahrheit ja gehören für jeden Dialektiker, so weit gelernt, dass er Welt konstruiert und neue Wirklichkeit, kommende Wirklichkeit konstruiert hat. Nun ist die Frage, lässt sich diese Form von den Nachfolgern Marxens weiter behaupten, diese Form des Kommunismus? Die Wahrheit lässt sich ja doch für einen Dialektiker, auch einen kommunistischen Dialektiker, nicht finden. Also wäre für einen solchen, denn es muss ja weitergehen, es muss ja tatsächlich bis zum Ende gekommen werden zu dieser Tabula Rasa, also wäre schließlich die Behauptungslüge die einzige Zuflucht dieser kommunistischen Wahrheit.
Ja, da kommt ein neuer Begriff, die Behauptungslüge.
Ein sehr interessanter Begriff.
Den müsste
ich vielleicht verifizieren. Nicht? Hegel und Marx sind sich darin einig, es besteht der faktische, immer größer werdende soziale Widerspruch zwischen Armut und Reichtum, zwischen Kapitalismus und Proletariat. Hegel gibt keine Lösung dafür an. Marx gibt eine Lösung an, in der Form der Behauptung. Eine Lösung, die lautet, die Proletarier müssen die Weltrevolution machen, die Kapitalisten aufheben und dann ist der Widerspruch überhaupt gelöst.
Also das heißt, sie müssen die Widersprüche beschleunigen.
Ja. Und das würde ich schon sagen, ist die erste Behauptungslüge im marxischen System, die als eine ableitbare Wahrheit aufgezeigt wird. Und dann sind Sie in die Praxis, jetzt werde ich, entschuldigen Sie, ganz massiv, operiert die vielgerühmte kommunistische Dialektik nicht fortwährend mit Behauptungslügen? Dieser Form etwa, wir im Westen machen die Atombombe, weil wir den Krieg machen. Die machen sie auch. Aber sie machen sie natürlich nur zum Frieden. Kürzlich haben, glaube ich, die Israeliten von der Ostzone eine Art von Wiedergutmachung verlangt. Was hat die Ostzonenpolitik darauf geantwortet? Das ist nicht notwendig. Erstens sind bei uns sowieso die Juden volle Menschen, während sie in Westdeutschland, wo es immer noch Antisemitismus gibt, nicht sind.
Wir leisten die viel bessere Wiedergutmachung und außerdem leisten wir euch die Wiedergutmachung nicht, weil ihr Kapitalisten seid und es doch nur schlecht verwendet. Und mit diesem System von behaupteten Wahrheiten, die dialektisch konstruiert sind, davon lebt ja doch die Politik.
Und die behaupteten Wahrheiten sind Fixierungen, Ersparrungen einer bestimmten, mal vielleicht gültigen dialektischen Wahrheit. Die Verwendung des Wortes demokratisch durch die Kommunisten ist ihnen nur möglich, indem sie gegen das Demokratische das Wort faschistisch setzen. Sie würden niemals das Wort totalitär akzeptieren, denn dann wären nicht nur die Faschisten einbegriffen, sondern die Kommunisten selber. Also infolgedessen, da ist auch eine Fixierung auf eine Behauptungslüge und es geht die Dialektik nicht mehr weiter. Im Grundbegriff der Demokratie, die der Kommunismus doch endlich verwirklichen will.
Ich würde glauben, dass der Begriff des dialektischen Materialismus so weit er von Marx und vor allem vom frühen Marx entwickelt wird.
Was ja zwei sehr verschiedene Dinge
sind. Was sehr verschiedene Dinge sind. Deswegen möchte ich zunächst auf den frühen Marx abheben. Dort wird die Dialektik, die ja zunächst aus der Nähe zur Hegel noch aufnimmt, sehr bald schon in der deutschen Ideologie als grundsätzliche Methode abgelehnt. Das heißt, es wird ihr eine reine empirische Erfassung von Fakten vorgeordnet und damit die Dialektik zu einer Methode, die mit diesen Fakten, ich möchte jetzt den Ausdruck von Herrn Heiß aufgreifen, manipuliert. Es wird dort gesagt, zum Beispiel, dass der Anfang der Geschichte sind die Menschen, die sich selbst produzieren, indem sie ihre Lebensmittel produzieren. Die Menschen selbst werden aber aufgenommen als, sagen wir, physische Befunde. Es wird begonnen mit einer Bestandsaufnahme, mit einer empirischen Bestandsaufnahme. Und Marx und Engels, die das gemeinsam verfasst haben, also deutsche Ideologie, die sind stolz auf ihre zunächst nicht philosophische, positivistische Methode, an die sie dann erst mit der Dialektik in Bewegung bringen, nämlich damit in Bewegung bringen, nach der Bestandsaufnahme des Menschen, des Menschen, der sich selbst produziert, indem er seine Lebensmittel produziert und sich dadurch vom Tier unterscheidet und der auch noch Arbeitskraft produziert, indem er seine Nachkommen produziert. Und dieser Mensch beginnt einen ungeheuren Prozess der Vermenschlichung der Natur. Und dieser Prozess der Vermenschlichung der Natur ist zugleich die Vernatürlichung des Menschen. Also das ist dann erst der dialektische Prozess der Geschichte, der auf dem Boden vordialektischer, empirischer Befunde anliegt.
Ich darf daran erinnern, dass hier jenes merkwürdig leere Spiel einsetzt, genau wie bei dem Sophisten, der sagt, ich bezahle nur, wenn ich gewinne und dann klage ich nicht und dann verliere ich und dann brauche ich nicht zu bezahlen und wenn ich verurteilt werde, brauche ich auch nicht zu bezahlen. Dieses merkwürdige Doppelspiel, das kannte Hegel nicht. Das führt Marx erst ein.
Aber wie, Herr Heiß, wird denn nun die Dialektik als ein Mittel der Wahrheitssuche gerettet werden können? Es müsste doch sein, dass nun jetzt jemand sich findet, der wie Marx das Negative in der kapitalistischen Gesellschaft gesehen hat und nun seine Position dagegen setzte, vielleicht heute ein wirklich konsequenter, auch sozialistischer oder kommunistischer Dialektiker das Negative im Leninismus sehen müsste und daraus eine Position gewinne. Aber das ist wohl natürlich nicht ausdenkbar, oder?
Das ist nicht ausdenkbar als Theorie. Pragmatisch natürlich. Weil ja auch der Kommunismus pragmatisch geworden ist und die Dialektik nur noch als eine Art von taktisch-propagandistisches Schema, als eine Pseudotheorie, seinen durch taktische Gesichtspunkte, durch sozusagen strategische Erwägungen, gelenkten Aktionen unterlegt, um sozusagen nicht nur als politische Aktion, sondern gleichzeitig als eine die Welt erobernde neue Ideologie, als ein neuer Glaube zu erscheinen. Ja. Das höchste Beispiel dafür ist doch die Vorgänge, die jetzt alle Welt beschäftigen, die Bodenreform in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands. Ne? Ich habe ja selber erlebt, im Jahre 1945 und 1946, wie wiederum dialektisch begründet die großen Güter enteignet und Land an die Bauern. Dasselbe, was ja in der sowjetischen Revolution in Russland vor sich gegangen ist, das Vehikel, mit dem in allen Agrarländern Europas der Bolschewismus sich zur Macht verholfen hat.
Und, also Aufteilung des Großgrundes.
Aufteilung des Großgrundbesitzes, endlich das Land den Ausbeutern wegnehmen und dem Bebauer des Bodens, dem Bauern, in die Hand geben. Verschlagen der großen Besitztümer. Und 15 Jahre später Und wenn wir das Jahr 1953 nicht gehabt hätten, und wenn wir das Jahr 1956 nicht gehabt hätten, nämlich die großen politischen Rückschläge in dem Vollzug der programmatischen Ziele des Kommunismus, pseudodialektisch sich jeweils begründet, dann wäre das alles schon viel früher stattgefunden. So konnte es erst jetzt stattfinden. Und jetzt haben wir genau die entgegengesetzte Parole, nämlich wie das Zusammenlegen der Boden, Fachkollektivierung des ganzen Bodenbesitzes, weil hier wirklich zum ersten Mal nach dem dialektischen Schema pseudophilosophisch wieder herangezogen, der fortschreitende oder der fortgeschrittene Mensch entstehen kann. Das Bewusstsein ist zwar noch etwas zurückgeblieben, das Bewusstsein klebt noch am Einzelbesitz, das wird jetzt wie eine Art von Strick, wird das Bewusstsein nachgezogen und wird in die kollektive Lebensweise herübergezogen. Was danach kommt, nämlich dass der Mensch nicht aufhört, ein Bewusstsein zu entwickeln und über diesen Zustand wieder hinausgeht, ist selbstverständlich nicht erörtert. Genau wie Marx sagt, die fortschreitende Vermenschlichung der Natur. Dass diese fortschreitende Vermenschlichung der Natur die fortschreitende Zerstörung der Natur zur Folge hat, sodass wir heute die antiken Elemente völlig nur noch unrein um uns herum haben und wir den Prozess, den Endpunkt ablesen können, wenn wir den Prozess nicht stoppen, an dem die Vermenschlichung der Natur zur Verödung der Natur und damit zur Zerstörung des Menschen führt.
Wir haben ja die Natur heute schon im Naturschutzpark. Das ist ja ein signifikantes Symptom.
Das ist ja das größte Paradox.
Ja, das Beispiel ist aber wirklich sehr hübsch. Es zeigt eben sehr deutlich diesen eigentümlichen dialektischen Mechanismus, der eben doch im Leerlauf arbeitet. Wirklich, faktisch nicht im Leerlauf arbeitet, indem jeweils die neue Phase der Behauptungslüge dialektisch verifiziert wird.
Aber das ist doch die notwendige Folge von dem, wenn ich aus einer Philosophie, wenn ich aus einer Denkmethode, wenn ich aus einer erkenntnistheoretischen Methode der Dialektik, die hervorragend geeignet ist, die Abläufe, die geschehenen Abläufe deutlich zu klassifizieren und deutlich voneinander zu unterscheiden, eine Propagandatheorie mache, eine Ideologie mache, eine Art von Begründung für politische Aktionen, die sich aus ganz anderen Gefühlswelten und nämlich Machtkomplexen heraus ableiten und gefordert werden, muss diese Philosophie zur Pseudophilosophie entachten und zur reinen Propaganda werden.
Ja, es muss nur einmal mit aller Deutlichkeit gesagt werden, nicht? Es ist ja so oft, wir hören sie auf allen Kongressen von der Ostzone herüberschallen. Ja, ihr könnt eben nicht dialektisch denken.
Ja.
Das hören wir ständig, nicht? Keiner dieser Leute hat sich auch nur einen Moment die Mühe gegeben zu fragen, ob ihre Dialektik nicht jene Schwindeldialektik ist, die zu allen Zeiten als solche erkannt wurde, nämlich als ein betrügerisches Ausnützen der manipulierten dialektischen Wahrheit.
Wenn ich daran anknüpfen darf, innerhalb der Dialektik spielt der Begriff der Entfremdung eine ungeheure Rolle. Man könnte diesen Begriff der Entfremdung, der ein dialektik-interner Begriff ist, auch auf die Dialektik selbst anwenden und von einer Selbstentfremdung der Dialektik sprechen. Also dort, wo die Dialektik zu einem bloßen Vehikel eines politischen Willens wird, der sonst gerade auf Endzustände hinaus will, der nicht die offene Bewegung, die der tiefere Sinn aller Dialektik ist, die offen endlose Bewegung als der Spielraum der menschlichen Freiheit will, sondern eine Selbstentfremdung der Dialektik insofern darstellt, dass sie in den Dienst eines Willens tritt, der eine politische Endform, eine politische Endgestalt, sei das nun messianisch gedacht oder als Befestigung bestehender Zustände, dahingestellt.
Ja, das ist ja völlig klar, nicht? Keine Theorie ist, keine Abweichung von der Parteilinie ist so scharf bekämpft worden, wie die wirkliche Konsequenz einer dialektischen Auffassung wäre. Die wirkliche Konsequenz einer dialektischen Auffassung der Geschichte wäre nämlich eine Theorie der permanenten Revolution. Nichts haben die Russen so scharf abgelehnt wie das. Es gibt nur eine ihre, die Weltrevolution, und dann ist ein für alle Mal Schluss mit der Weltrevolution.
Oh, dann ist also tatsächlich die Dialektik kein Weg zur Wahrheit mehr.
Und das ist keine Dialektik.
Nein, das ist die entfremdete Dialektik.
Ah ja.
Ist die sich selbst entfremdete Dialektik.
So wie sich Marx von Hegel entfernt, so wie sich der spätere Marx von dem jungen Marx entfernt hat, ist dann unter den Schülern von Marx die Geschichte absolut ins Absurde herumgerannt und hat mit dem philosophischen Denkschema der Dialektik im Grunde genommen nichts mehr zu tun.
Ich glaube, die Dialektik hat ihren legitimen Ort heute am meisten in der progressiven Wissenschaft. In der Wissenschaft, an die in sich selbst, was Herr heißt, am Eingang sagte, den Charakter der Überwindung immer bestimmter Wahrheitserwerbe durch spätere hat. Und wir sind nicht nur eine Gesellschaft, die Wissenschaft unter anderem treibt, sondern wir sind eine Kulturgesellschaft, die auf dem Boden der Wissenschaft überhaupt existiert. Und es kommt darauf an, unsere Kultur auf diesem Boden der Wahrheit, des unendlich oder des endlos bewegten menschlichen Wahrheitswillens und Wahrheitsstrebens zu stellen und nicht mehr abzufangen durch Endzustände.
Jetzt möchte ich aber im Anschluss an das, was Sie, Herr Fink, gesagt haben, eine Frage an Herrn Heiß stellen. Gut, innerhalb der wissenschaftlichen Welt, in der wir leben und leben müssten, leben wollen, müsste also dieses Korrektiv und diese echte Dialektik wieder durchdringen können. Würde sie aber je diese depravierte Dialektik, die keine mehr ist, innerhalb der Politik wissenschaftlich beiseite bringen können? Wohl kaum. Ihr letzter Satz, Herr Heiß, oder einer der letzten Sätze Ihres Buchs, überlegt, ob es nicht denkbar wäre, Sie finden, es ist denkbar, eine kritische Form der Dialektik, die das alte konstruktive und oft grobschlächtige Verfahren vermeidet, womit das bolschewistische gemeint ist. Dann fragen Sie weiter, noch bewegt es das dialektische Denken sich in den Bahnen eines konstruktiven oder universalen Denkens, welches mit der Wahrheit nicht allzu genau nimmt. Aber welchen Begriff der Wahrheit man auch zugrunde legen mag, Sie haben noch einen, das ist der Sinn meiner Frage, Herr Heiß. So gibt es doch kein wissenschaftliches Denken, wieder, wie Sie, Herr Fink, gesagt haben, auf das wissenschaftliche Denken bezogen, das nicht ständig bemüht ist, diesen Begriff zu kontrollieren. Was gäbe es denn nun als ein Überprüfen der doch auch im Kommunismus steckenden dialektischen Wahrheiten, das nun auf dieses letzte und einzige Residuum von Wahrheit käme, auf das Sie anspielen haben?
Ja, wir sind ja heute in der gesamten Wissenschaft durchaus mehr oder minder alle der Meinung, dass wir in einem bewegungsdynamischen Prozess drin stehen, der zurzeit außerordentlich stark ist und dialektisch fortschreitet. Insofern sind wir alle Dialektiker, bis zu den Naturwissenschaften, nicht? Wir sind aber der Auffassung, dass dieser Prozess der Wahrheit nur so vor sich gehen kann, dass jeweils an der Wirklichkeit sich die Hypothese, die gestellt wird, entweder verifiziert oder widerlegt und an der neu geschaffenen technischen Wirklichkeit wieder neue Hypothesen aufgestellt werden. Das heißt, wir haben ein jeweils annäherndes Ganze, das wir aufgrund der Wirklichkeit verifizieren und dann weiter erweitern. Wir würden es aber alle ablehnen, aufgrund eines postulierten, dogmatischen Ganzen, das gleichsam von vornherein die Geschichte schon bestimmt, wie es bei Marx ist, aufgrund eines solchen Ganzen nun die Wirklichkeit zu kontrollieren. Denn dann kontrollieren wir nicht mehr die Wirklichkeit, dann verfolgen wir nicht einen Prozess sich selbst erzeugender Wahrheit, sondern dann manipulieren wir mit der Wahrheit aufgrund eines von uns vorher konstruierten Modells, zum Beispiel des klassenlosen Staates, biegen wir die Wirklichkeit so zurecht, wie der geschickte Jurist die Prozess die Wahrheit zurecht.
Und das wäre die manipulierte Wahrheit
im schlechten Sinne des Wortes. So kann man vielleicht in einer sehr scharf dialektischen Formulierung geradezu Folgendes sagen, man muss es einmal sagen, die sogenannte historisch-materialistische Dialektik, wie sie die Kommunisten heute betreiben, von der kann man nur behaupten, diese Politiker sind, solange sie Politiker sind, keine Dialektiker. Und solange sie Dialektiker sind, sind sie keine Politiker.
Hier also war unsere Diskussion über die manipulierte Wahrheit und die richtige zu Ende gegangen. Lassen Sie mich bitte, meine Damen und Herren, noch einige Überlegungen anfügen, die aber nur dazu dienen sollen, gewisse Ergebnisse und Formeln, die zumal im letzten Teil unseres Gesprächs zwar klar, aber doch vielleicht ein bisschen zu knapp und rasch geraten waren, uns erneut ins Gedächtnis zu rufen. Dann haben wir sie besser und dauerhafter gegenwärtig. Und der gewiss nicht unkomplizierte Gegenstand der Dialektik zeigt noch einmal seine Handhaben, an denen man ihn fassen kann. Zum Schluss eben sagte Herr Heiß von den Kommunisten, denn sie sind es, die auch als Politiker sich der Dialektik bedienen. Solange sie Dialektiker sind, sind sie keine Politiker. Und solange sie als Politiker handeln, sind sie keine Dialektiker. Letzteres
aus dem einfachen Grunde, weil sie feste Machtzustände erreichen und festhalten wollen, und dann müsste Dialektik, wollten sie ihr treu bleiben, ihnen die eigene Macht zertrümmern. Oder, wie Herr Fink sich ausdrückte, das wahre, auch das dialektisch wahre Denken darf sich nicht mehr, darf sich nie von Endzuständen abfangen lassen, wie die Kommunisten sie erzwingen und auferlegen wollen. Nun klingt aber dieses Entweder-Oder, wenn Dialektiker, dann nicht Politiker, wenn Politiker, dann sind sie keine Dialektiker mehr, allzu sehr nach Beruhigungsmittel. Die Kommunisten nämlich werden trotzdem ihre gedanklichen Manipulationen finden, um sich nach wie vor als Dialektiker auszugeben. Und viele Intellektuelle, wir wissen es, stimmen ihnen bei. Was also ist unsere entscheidende Überlegung? Ich erinnere Sie daran, meine Damen und Herren, wie Herr Heiß etwa in der Mitte unseres Gesprächs als die entscheidende Denkmaxime von Karl Marx diese nannte. Weil neue Wahrheiten kommen werden, und das ist eben die Signatur des neuen technisch-wissenschaftlichen Zeitalters seit 3 Jahrhunderten, weil neue Wahrheiten kommen, kann ich sie ausrechnen. Er konstruiert also eine neue Wirklichkeit, und dann zieht er sich wie Münchhausen am eigenen Zopf aus dem Sumpf der Widersprüche und Widerstände heraus. Wie das noch heute geschieht, hat ja Herr Witsch am Beispiel der Zerschlagung des Bodenbesitzes in der Ostzone vor 15 Jahren und der heutigen erneuten kollektivistischen Zusammenfügung gezeigt. Dagegen hat dann weiterhin Herr Heiß die medizinische Erforschung des Krebs und des Krebserregers gehalten. Keine der Hypothesen wird Wahrheit, ehe sie nicht nachgewiesen ist. Hingegen Marx nimmt die Nachzuweisende, die erst zukünftige Wahrheit vorweg. Seine Schüler lässt er nur dafür sorgen, dass sie realisiert wird. Das tun seine Schüler, ob leninistisch oder stalinistisch oder in der Weise von Chruschtschow noch heute, mit aller Gewalt. Um dem Kommunismus aber etwas von seiner hohen dialektischen Herkunft zu retten, machen viele, die mit ihm sympathisieren, vielleicht unter der Lockparole der Koexistenz, gern folgenden Hinweis. Der kommunistische Teil der Welt ist ja gar nicht monolithisch, gar nicht eintönig kollektivistisch. Vielmehr, das Ganze, das so gern ein einförmiger Block genannt wird, ist vielfältig, ist ein bewegliches System, etwa gar so beweglich, wie die Dialektik, die sich der Auffindung der beweglichen, der geschichtlich angemessenen Wahrheit widmet. Das ist eine sogenannte Beobachtung vieler Liebhaber des Kommunismus als Idee. Aber die eigenen Wege zum Sozialismus, zumal sie immer wieder desavouiert werden, sind nicht Dialektik. Sie sind nicht erst als Machtäußerungen, sondern schon im Denken nur Manipulationen, nicht einmal dialektische, um die dogmatische Erstarrtheit unsichtbar zu machen. Denn eine Stufe der Dialektik, um die als Endstufe es den Kommunisten geht, ist ja starr gemacht. Also lässt sich dreierlei sagen. Ist der Kommunismus widerspruchslos, so ist er die Wahrheit. Das ist die erste These. Da aber Widersprüche zum Werden und Finden der Wahrheit gehören, denn die Dialektik ist der Weg des wahren Denkens, das geben wir zu, genau auch wie die Kommunisten es denken, so lässt sich der Kommunismus allenfalls behaupten, aber die Wahrheit, soweit sie Kommunismus sein möchte, nicht finden. Das ist die zweite These. Was nun aber den Kommunismus in dieser dialektischen Enge angeht, so ist also die Behauptungslüge die einzige Zuflucht der kommunistischen Wahrheit, wenn man sie noch so nennen will. Das ist die dritte These. Was bleibt uns demnach übrig? Nur dies. Heute ist das ständige Überprüfen der dialektischen Wahrheiten das einzige Residuum von Wahrheit. Wahrscheinlich ist nur dies noch die Wahrheit. Es ist ein Bruchstück von Wahrheit, um das wir immer tätig und bemüht bleiben müssen, es beweglich zu halten. Es ist an die Stelle der letzten und sicheren Wahrheit getreten, an die Descartes noch glaubte, obwohl zu seiner Zeit die bewegliche, die dialektische Wahrheit begann. Das war vom Nachtprogramm in Köln die manipulierte Wahrheit und die richtige. Eine Diskussion um das Buch von Robert Heiß, Wesen und Formen der Dialektik. Die Partner des Gesprächs waren Professor Robert Heiß, Professor Eugen Fink, Josef Kaspar Witsch und ich selbst, Karl Linfert. Das Nachtprogramm ist beendet. Gute Nacht.